Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute wird's digital. Heute geben wir euch Tipps, wie ihr euch und eure Kinder im digitalen Raum im Netz schützen könnt. Und ich freue mich sehr auf Henning Evers. Er ist Diplom-Medienpädagoge. Schweres Wort habe ich gerade 5-mal geübt. Und er gibt Kurse in digitaler Selbstbehauptung, Selbstverteidigung, wenn wir es so nennen würden. Und ich bin sehr gespannt und freue mich sehr auf unser Gespräch, Henning.
Hallo.
Du hast mir gerade im Vorgespräch ein krasses Beispiel erzählt, was so bei Jugendlichen einfach im Hinblick auf KI gerade so ab und zu mal passieren kann. Magst du da vielleicht mit einsteigen? Weil ich glaube, wenn man das hört, weiß man direkt, worum es gehen kann.
Ja, kann ich. Wir wurden angerufen, es gäbe einen Fall und die Klasse bräuchte ein bisschen Unterstützung und Schulung, weil da was schiefgegangen ist. Und dann haben wir natürlich nachgefragt, was ist denn passiert und so weiter. Und es ging letztendlich darum, es gab eine Dreiergruppe Jungs in dieser Klasse, die gut befreundet waren, die ihre Freizeit miteinander viel verbracht haben. Und irgendwann waren zwei von diesen drei Jungs mal alleine und hatten Langeweile und haben ihren dritten Kollegen, weil sie es konnten, weil sie die Mittel hatten, weil sie es mal ausprobieren wollten, in einen Pornofilm reingeschnitten. Und mit KI, die kann das sehr gut. Und es sah täuschend echt aus.
Krass.
Und dann haben sie zu einem Überfluss, also ich verstehe den Reiz, das auszuprobieren und KI zu probieren und zu schauen, was kann die eigentlich und bis wohin geht das. Mhm. Und dann haben sie ihn mit ihrem Video in die Klassengruppe gestellt.
Wie alt waren die Jungs? Sag mal kurz, wie alt waren die?
Ja, das war eine 6. Klasse.
Oh Gott, um Gottes Willen. Wir reden ja über Kinderpornografie.
Ja, nee, es war ja gar kein, also er war ja nicht wirklich in diesem Porno.
Natürlich.
Und das war ja ein Erwachsenenporno, er wurde halt reinmontiert.
Ja.
So,
krass, so hart. Ja, fand er nicht cool wahrscheinlich, ne?
Nee, fand er nicht cool. Die Eltern waren sehr aufgeregt. Die Schule war sehr aufgeregt. Eigentlich waren alle sehr aufgeregt. Die drei Jungs waren irgendwann wieder cool damit. Mhm. Weil es war ja nicht, also das war ja nur das Gesicht, was sie benutzt haben, um das dann rein zu montieren. Ja. Das heißt, niemand wurde eigentlich bloßgestellt, aber ja, es ist schon ein Aufreger.
Was habt ihr da gemacht? Also, wenn du den Leuten sagst, bitte löscht das alle, wie willst du das denn kontrollieren auch, ne?
Ja, genau. Also, das ist super schwer, weil wenn sowas mal aus der Hand ist, je nachdem, wie das ankommt, wird das halt in Windeseile weitergeteilt, dann landet das von Gruppe zu Gruppe, wird das hin und her geschoben und dann kriegt man es wirklich schwer nur noch eingefangen. Wir haben mit denen, also für das Einfangen waren wir gar nicht zuständig, sondern wir haben mit der Klasse bearbeitet, wie gehe ich eigentlich mit Bildern um. Dieses ganze Recht am eigenen Bild, ich muss fragen, wenn ich fotografiert werde oder wenn ich jemanden fotografiere. Ich muss dann aber immer noch fragen, wenn ich irgendwas anderes mit dem Bild weitermachen möchte, also das auf Insta posten möchte oder das in ein TikTok-Video einbauen will, dann muss ich immer jedes Mal wieder fragen. Und das wissen ganz viele Leute nicht. Und deswegen machen wir das eigentlich recht häufig. Und unsere Erfahrung ist auch Schulsozialarbeit. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Wir haben an jeder Schule Schulsozialarbeit. Schulsozialarbeit ist eigentlich sehr viel damit beschäftigt, so fehlgeleitete Bilder wieder einzufangen. Das ist eigentlich deren Hauptaugenmerk. Und deswegen scheint das noch nicht angekommen zu sein, dass man für Fotos und Bilder und Videos fragen muss.
Naja, auch schon, was du gerade sagst. Das ist die erste Frage. Die wird vielleicht noch von vielen gemacht. Darf ich dich fotografieren oder darf ich das? Das ist vielleicht noch. Aber dann, was man damit macht halt. Ne? Also geht ja wahrscheinlich grundsätzlich erstmal ums Bewusstsein. Und wenn man früh bei, gerade wenn wir jetzt bei Kindern, Jugendlichen sind, anfängt, dann ist das einmal drin. Also ich kann das von meiner großen Tochter sagen, die jetzt in der weiterführenden Schule ist, aber in der Grundschule wurde dann immer schon auch gesagt, wenn Klassenfoto gemacht wurde oder so, dieses Fragen und darf ich und du darfst auch Nein sagen, das haben die Lehrer da schon sehr gut, haben die sehr gut implementiert, sodass das auch jetzt da weiter ist. Aber irgendwann wird man jugendlich und irgendwann hat man einfach auch Bock, vielleicht, wenn man der Typ ist, sich irgendwie zu zeigen und irgendwann möchte man soziale Netzwerke ausprobieren und dann ist man natürlich auch mit Freunden unterwegs und dann ist ja dann dieser ganze Kontext wieder in einem ganz anderen Lebensabschnitt auch aktiv. Ne?
Ja.
So, aber vielleicht fangen wir einfach nochmal so bei der Basis an. Wenn du mit Jugendlichen und Kindern sprichst, jetzt hast du gesagt, das ist in der sechsten Klasse passiert, auf jeden Fall. Also wann würdest du sagen, müsste man anfangen, mit Kindern darüber zu sprechen?
Also man muss anfangen ungefähr ab dem 10. Lebensjahr. Das wird so recht am eigenen Bild, DSGVO, alles was da so gesetzlich dranhängt, sagt, verortet das nicht genau, soweit ich weiß zumindest, ich bin kein Rechtsanwalt, aber nicht genau, aber so um und bei 10. Lebensjahr. Mhm. Ich würde allerdings einfach von Anfang an anfangen. Das spricht ja nichts dagegen, immer wieder das Bilder, also das Thema Fotos auch in der Familie zu thematisieren. Wie gehe ich mit Urlaubsbildern um? Was machen wir? Also wer macht Bilder im Urlaub? Wo liegen die danach? Und schauen wir uns die danach nochmal an? All solche Dinge. Und dann reden wir darüber. Und das ist für mich ist das immer super wichtig, wenn Eltern und Kinder oder Jugendliche miteinander im Gespräch bleiben. Weil in dem Moment, wo Eltern mit Kindern gemeinsam Bilder anschauen, passiert ja was Magisches. Nämlich die Eltern haben eine Meinung und die Kinder haben eine Meinung. Und da findet so ein Austausch statt, so ein gemeinsames Schauen auf Dinge. Und die Kinder lernen da total viel von. Wenn das nicht stattfindet, lernen sie das auch nicht.
Da fällt mir gerade auch noch ein anderer Punkt ein. Man selber geht vielleicht als Familie, hat da seine bestimmten Regeln und ist da eher restriktiv und sagt, nee, wenn du nicht möchtest, müssen wir auch kein Foto machen und das schicke ich jetzt nur dem oder dem Opa oder der Oma. Aber was machen Opa und Oma mit den schönen Urlaubsfotos am Strand oder so? Das ist ja auch wieder, auch da muss man die Eltern und die Großeltern auch mit ins Boot holen. Das ist sowieso nochmal ein ganz anderes Thema, wie Großeltern reagieren, auch was die für Spam manchmal schicken bei WhatsApp-Gruppen. Da denke ich auch manchmal, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also Großeltern und oder Menschen ab einem gewissen Alter, die dieses Verständnis von, was ist wichtig, was nicht, also irgendwie auch nochmal, ist ein anderes Thema. Wollte nicht abschweifen. Aber so ganz grundsätzlich, wenn du mit Jugendlichen und Kindern zu tun hast in Schulen, was ist so deine Erfahrung? Wo sind die meisten überrascht, wenn du ihnen was sagst? Also was gibt es so für Aha-Momente?
Also ein Aha-Moment ist, wie funktioniert eigentlich das Internet? Weil die hängen zwar an den Endgeräten, also Tablets oder Smartphones, aber letztendlich ist das Gefühl immer, ich schicke eine Nachricht von meinem Handy und ob das jetzt ein Bild oder ein Text oder ein Video ist, ist dabei völlig egal. Ich schicke das von meinem Handy auf das Handy meines Gesprächspartners oder meiner Gesprächspartnerin. Und das passiert ja nicht. Das nimmt ja einen riesigen Weg durch das ganze Internet. Und normalerweise ist das so, dass wenn man das per App macht, dann geht das einmal an den App-Anbieter oder das Rechenzentrum, wo der die entsprechende Server-Software laufen hat. Und dann geht es zurück auf das andere Handy. Und die erste Überraschung ist dann tatsächlich, und das in so kurzer Zeit?
Mhm.
Ja, halb um die Erde in so kurzer Zeit. Ja.
Lichtgeschwindigkeit oder
ja,
noch mehr.
Genau.
Das heißt, und da fängt ja dann schon mal der erste vielleicht Gedanke an, oh, das geht ja gar nicht nur an das Handy meines Freundes, sondern das geht an möglicherweise ganz viele, die möglicherweise ganz viel damit machen könnten.
Ja, genau. Und das ist dann die zweite große Überraschung. Das haben wir nämlich auch genau so aufgebaut irgendwie. Wir schauen uns dann mal an, was wir den App-Anbietern eigentlich erlauben, wenn wir die Apps nutzen wollen. Und dann kommt die nächste große Überraschung. Oh, die dürfen eigentlich alles mit dem Material machen. Und es gibt ganz wenig Ausnahmen, wo das nicht der Fall ist. Aber alles, was junge Menschen haben wollen, und jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, nicht alle wollen alles haben, aber so grundsätzlich, also ob das jetzt Snapchat ist, ob das Instagram ist, ob das TikTok ist, in deren allgemeinen Geschäftsbedingungen steht überall drin, sie dürfen das Video, das Audiomaterial nutzen, weiterverkaufen und sie müssen mich darüber nicht informieren, was sie mit meinem Material machen. Und das ist super gruselig, weil die meisten haben schon mal peinliche Bilder über Snapchat verschickt oder haben irgendwie auf Instagram eine private Gruppe, wo sie Dinge vielleicht mit anderen Menschen teilen, die sie nicht wollen, dass die ganze Welt sie sieht. Und genau, und da gibt es schon so Kinnladen, die dann sehr weit runterklappen. Weil ja auch genau, und das ist vielleicht noch ein anderes Ding, junge, also ich bin jetzt ein relativ alter Mensch und ich bin auch noch männlich. Zu meiner Jugendzeit gab es das Internet nicht. Da gab es nicht mal Smartphones. Das heißt, von meinem ersten Betrunkensein gibt es keine Videos. Mhm. Die gibt es aber heute. Und es macht auch zu einem gewissen Teil, Grad würde ich sagen, einfach unfrei. Weil ich muss immer damit, jederzeit damit rechnen, dass irgendein Video oder ein Foto von mir gemacht wird. Gerade wenn es um so Entwicklung und Erforschung von Sexualität angeht, haben junge Menschen natürlich, ganz natürlich, das Internet oder Internetmedien mit im Blick. Das heißt, sich irgendwo mal legal oder illegal, ist ja nur theoretisch ein Ding aktuell, aber dann wird mal ein Video geschaut. Und das bringt einen vielleicht auf Ideen. Und dann drehe ich mal selber ein Video und verschicke das vielleicht an jemanden, den ich sehr, sehr lieb habe, in dem Moment. Und das ist für die ein sehr natürlicher Vorgang, weil es ist, also deren Logik ist einfach nicht getrennt von Internet oder nicht Internet. Aber das bringt natürlich irres Missbrauchspotenzial mit sich.
Wenn wir da mal kurz bleiben. Wenn ich ein Video, was ich wirklich nur möchte, dass es eine Person sieht, wie sollte ich dieser Person das am besten sicher übermitteln, digital? Gibt es denn überhaupt einen sicheren Weg dafür?
Ja, es gibt einen sicheren Weg. Also es gibt Messenger, die nicht darauf aus sind, Daten zu klauen. Signal oder Threema wären da so zwei Beispiele. Die sind nicht so super verbreitet, wobei ich sagen muss, jedes Mal, wenn WhatsApp wieder bekannt gibt, wir wollen eure Daten, wir wollen alles haben und wir nehmen das auch, kommen mehr Leute rübergeschwappt. Also die Menge an Menschen, die inzwischen bei Signal sind, finde ich beachtlich. Ich war nie bei WhatsApp, aber ich merke, es kommen immer mehr zu Signal.
Was ist mit AirDrop zum Beispiel?
Das ist ja eine Direktverbindung. Mhm. Das ist eigentlich das Beste. Mhm. Nur das funktioniert halt, wir müssen in einem Raum sein, damit das funktioniert. Das funktioniert nicht, wenn, keine Ahnung, du irgendwo in einem anderen Ort bist. Genau. Aber genau, AirDrop wäre auch eine Möglichkeit. Die Problematik ist eher, und ich weiß, junge Menschen haben das vielleicht gar nicht im Blick, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man sich trennt irgendwann und es einen anderen oder einen neuen Partner gibt nach einer gewissen Zeit. Und meistens ist eine Seite nie ganz happy mit einer Trennung. Und wenn es dann solche Videos gibt, dann gibt es ganz oft so einen Impuls, das zeige ich dem jetzt nochmal oder das zeige ich der jetzt nochmal. Und dann werden solche Videos veröffentlicht und so als Rache veröffentlicht. Und genau. Das Problem dabei ist nicht, dass es das Video gibt, weil das ist ja in einem Moment im tiefsten Vertrauens entstanden, sondern das Problem ist, dass eine Seite sie am Ende missbraucht.
Ja.
Und meine Erfahrung ist halt, es wird oft von Männern missbraucht oder von jungen Männern, Jungs, und die Mädchen kriegen die Schuld dafür, dass sie solche Videos aufgenommen haben für sich. Und das ist so ein bisschen so eine das ist Victim Blaming, so, weil die sind ja eigentlich die Opfer.
Genau.
Werden aber dafür beschuldigt. So. Und das ist eine ganz üble Geschichte da drin. Ja.
Wenn wir bei diesem Thema sind, wir werden nicht verhindern können, dass diese Neugier bleibt und dass dieser digitale Austausch bleibt. Was kannst du raten? Also, was rätst du dann Menschen in diesem Alter, Klassen, wie man sich verhalten soll? Gibt es Verhaltenskodex? Gibt es, reicht es nur, sich wirklich bewusst darüber zu sein, was damit passieren kann? Wobei man ja auch, ne, also bevor man erstmal verliebt ist, kann man sich das ja gar nicht vorstellen. Bei der ersten Liebe, dann denkt man, alles ist immer super. Das ist ja, das dauert ja einfach auch noch, bis man wirklich merkt, es kann genauso passieren.
Also mein Tipp wäre nicht, also ja, sich darüber Gedanken zu machen, was bedeutet das eigentlich, wenn ich jetzt dieses Bild oder dieses Video an jemand anderen schicke, dann verliere ich natürlich Kontrolle über dieses Video. Mhm. Aber ich würde eher an alle anderen appellieren, wenn man so ein Video zugeschickt bekommt, dass man sagt, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Also, dass das Umfeld quasi das Gewissen dieser Person nochmal bearbeitet und sagt so, ja, ihr habt euch getrennt, aber das ist nicht in Ordnung. Mhm. Um da nochmal drauf einzugehen und das auch zu äußern. Mhm. Das ist nicht immer einfach, weil das sind dann meistens ja auch gute Freunde oder so und vielleicht sind die auch gerade wütend, weil der beste Freund oder die beste Freundin gerade wütend ist. Aber letztendlich zu wissen, das ist nicht in Ordnung, ist ein wichtiger Punkt, finde ich, an der Stelle. Mhm.
Grundsätzlich vielleicht bei Mädchen, wenn wir bei Mädchen und Frauen bleiben.
Ja.
Auch da gibt es ja zum Beispiel dann Stalking-Möglichkeit von einem Freund, der dann irgendwie, wo es aus ist, oder jemand, der jemanden bewundert, in Anführungsstrichen, aber dann unangenehm wird. Auch da ist das Netz ja natürlich so ein Pool von bietet das Netz ein Pool von Möglichkeiten, jemandem nahe zu sein, irgendwie auch wenn durch Bilder oder wie auch immer. Und was rätst du da? Also wo müsste man vielleicht mehr Bescheid wissen und vorsichtiger sein? Wenn ich irgendein, also im realen Leben kann ich das besser beobachten. Da weiß ich, ich laufe nach Hause und ich sehe, da läuft mir keiner hinterher zum Beispiel. Ne? Also so. Aber in der digitalen Welt ist das ja anders.
Ich glaube, das beginnt mit so ganz subtilen Signalen. Irgendwie Menschen, die einem so ungefragt einfach super nette Sachen schicken und man merkt so, das ist vielleicht irgendwie ein bisschen schräg gerade oder das ist ein bisschen drüber, weil eigentlich kenne ich dich gar nicht. Also, so wie ich das vorhin sagte mit den Videos und den Bildern, die automatisch heute einfach mitgedacht werden, weil es ein logischer Weg ist, sich so mitzuteilen. Mhm, ja. Glaube ich, wird dann an anderer Stelle vergessen, dass das aber eigentlich auch nur eine Erweiterung der Realität ist. Mhm. Und dass wenn solche Fragen kommen, vielleicht immer die Vorstellung sich nochmal in Erinnerung rufen, wie wäre das eigentlich, wenn die Person mir das auf der Straße sagen würde oder so von Angesicht zu Angesicht? Ist das okay oder wäre das schräg für mich? Mhm. Solche Sachen. Und dann würde ich da tatsächlich ganz rigoros, also wenn Menschen so über die Stränge schlagen, dann würde ich ganz rigoros einfach blocken, weil das geht. Das Internet ist, also gerade Social Media ist super gemacht dafür, um Leute einfach wegzublocken. Mhm. Die können sich immer einen neuen Account machen.
Mit einer neuen E-Mail-Adresse.
E-Mail-Adressen gibt es da draußen wie Sand am Meer irgendwie, wo man sich eine neue holen kann. Mhm. Dann wäre also eher die Überlegung, muss mein Profil super öffentlich sein, sodass es eigentlich von jedem Mensch sichtbar ist? Oder wäre es sinnvoller, das einzuschränken auf den Kreis, den ich mich einfach nur zeigen möchte? Mhm. Also Freunde, Bekannte, irgendwie Sportverein oder was. Mhm. So, weil dann ist das Ausschließen tatsächlich einfacher. Mhm. Und dann bringt mir eine neue E-Mail-Adresse als die Person, die stalkt oder belästigt, irgendwie nämlich gar nichts, weil ich komme nicht mehr rein in den Kreis.
Mhm. Na, stimmt, das ist sowieso, glaube ich, ein guter Anfang, wenn man mit Social Media anfängt, dass man das privat
auf eine private Gruppe macht. Ja, auf jeden Fall.
Gibt sonst noch Sachen, wo du merkst, da sind wir einfach noch nicht, da haben wir die Aufmerksamkeit noch nicht für, was gefährlich ist, wie wir uns präsentieren digital? Oder anders gefragt, können wir Spuren verwischen oder können wir uns verstecken, in Anführungsstrichen? Also blocken ist jetzt eine Möglichkeit, jemanden abzuhängen.
Ja.
Beim Telefon geht das ja auch, ne? Also man kann ja auch eine Nummer blockieren.
Genau, ich kann bei WhatsApp auch Leute blockieren. Ja. Ich kann bei WhatsApp Einstellungen vornehmen oder bei anderen Messengern, wie gesagt, ich bin da gar nicht.
Ja, aber so. die meisten sind da tatsächlich.
Ja, genau. Aber ich kann bei WhatsApp zum Beispiel auch sagen, mich dürfen nur Menschen anschreiben, die zum Beispiel sowieso schon in meinen Kontakten sind. Mhm. Das finde ich sehr hilfreich, weil manchmal ist das auch so ein Schuss ins Blaue, einfach Leute mal anschreiben und mal gucken, wie die Reaktion ist. Mhm. Und das bekommt man dann gar nicht. Mhm. Also so Sachen Kontakte aus deinem anonymen, aus dieser anonymen Wolke, die man nicht einsortieren kann, versuchen möglichst zu reduzieren. Außer man möchte das explizit. Mhm. Das kann natürlich auch sein. Mhm. Aber so grundsätzlich bin ich da eher für privat sollte privat bleiben. Und ja. Und ansonsten gibt es natürlich immer Möglichkeiten, die können natürlich beide Seiten benutzen, sich so zu anonymisieren. Also zum einen kann ich natürlich, ich kenne das persönlich, ich kenne Menschen, die haben 6, 7 unterschiedliche ehemals Twitter-Accounts gehabt, einfach für unterschiedliche Anlässe. Also für ihr ganz privates Ding, für irgendwelche Kinky-Geschichten oder so. Mhm. Und für alles haben die einen, damit man die niemals miteinander connecten kann und damit man immer an der Stelle so sein kann, wie man gerade sein möchte. Mhm. Das kann man natürlich auch umdrehen. Mhm. Also das Patenkind von meiner Arbeitskollegin, die hat für ihre Amerika-Reise 2 Insta-Accounts gehabt. Einen für die Erwachsenen, die Familie und den zweiten Account, zu dem auch niemand anderes Zugriff hatte, weil der war wirklich komplett eingeschlossen. Das war für ihre Freundin und da wurden dann die Liebesgeschichten gepostet und so. Und bei den Erwachsenen war das eher so, ja, ist alles gut hier. Dann wurden dann so.
Ich esse einen Burger, Mama.
Ja, genau.
Ja, okay, ja klar, das ist natürlich auch interessant. Cool, ja, gute Möglichkeit, da die Gruppen einzuschränken und das so zu benutzen, ja. Ne? Weil man will ja auch nicht alles mit den Erwachsenen oder mit den, was weiß ich, Familie teilen.
Da nee, das ist ja auch mega peinlich.
Ja, klar. Okay, cool. Guter Punkt. Aber ganz grundsätzlich, du bist jetzt jemand, du kennst ganz viel, du bist von vornherein nicht auf WhatsApp, weil du mehr weißt. Wenn man einmal da drin ist, ist es schwer, einfach weil alle drin sind, sich da wieder rauszulösen. Halt ja. So, ne? Aber würdest du sagen, wir als Gesellschaft werden da schon irgendwie reinwachsen und wir werden das wird sich gesellschaftlich regeln, weil die Unternehmen wie Meta, heute ist jetzt zum Beispiel auch so ein Tag, heute endet eine Widerspruchsfrist für Menschen auf Facebook und auf Insta. Ihre Programme, auch die Widerspruchsmöglichkeit ist sehr versteckt, die muss man erstmal suchen. Dann kann man widersprechen bis heute, dass da sein Material nicht mehr für die Meta-KI quasi benutzt wird, ne? Mhm. Also die Konzerne, nochmal um das ganz klar zu sagen, die wollen unsere Daten, die wollen alles von uns lernen, benutzen für gute, böse Zwecke, was auch immer. Böse ist vielleicht das falsche Wort, aber für kommerzielle Zwecke. Und wir haben da gar keinen Einfluss drauf. Ja. So, das heißt, wenn wir bestimmte Sachen nutzen wollen, spätestens auf Social Media wird es schwer. Man kann die Sachen privaten Einstellungen machen, aber so. Glaubst du, wir werden da weiter wachsen als Gesellschaft, dass wir... Ja, solche Geschichten wie diese Porno-Deepfake-KI-Benutzung von den Jungs, dass wir das irgendwann mal alle verstehen, dass das einfach wirklich auch heftige Auswirkungen haben kann, weil zum Beispiel gibt es ja auch wirklich Geschichten, dass gerade Jugendliche in heftige Depressionen oder sogar in Selbstmord gestürzt wurden, weil private Videos oder Fotos von ihnen geteilt wurden. Ne? Und dann dann ist das einmal draußen, dann ist es nicht weg. Das macht mit einer Seele, mit einem Menschen ja ganz viel. Das würde ja in der Realität dieser Schaden niemals zugefügt werden können. Da müsste ich mich schon auf den Marktplatz stellen und ein riesengroßes Foto zeigen. Guckt mal Leute hier, ne? Also jetzt, wenn man das überträgt. Werden wir da das irgendwie mal gut in den Griff kriegen oder was würdest du sagen?
Also ich glaube nicht, dass das ein Automatismus ist. Mhm. Ich sehe aber, dass es zarte Pflänzchen am Wegesrand gibt. Also zarte Pflänzchen ist sehr, sehr übertrieben. Wahrscheinlich, also die sind schon, das sind schon kleine Bäume. Mhm. Ich kann zum Beispiel niemandem heute mehr, also ich würde niemandem raten, auf X zu gehen. Nee. Weil es einfach...
jetzt weiß man es so, ja.
Ja, jetzt ist es sehr offensichtlich. Ja. Es ist einfach ein sehr brauner Moloch.
Ja.
Und dieses Meinungsbild wird da ja auch noch mit Absicht gepusht,
ja.
Meinungen, die da eher dagegen sind, werden mit Absicht runter, also tief gehalten in den Verbreitungsalgorithmen. Es gibt aber Alternativen dazu. Und ich glaube, es ist eher interessant zu gucken, welche Alternativen gibt es denn. Also zu X, beziehungsweise Twitter, gibt es inzwischen Mastodon als Alternative. Hört sich ein bisschen komisch an, ich weiß, aber und das ist total nett, weil das ist kein, das ist keine Firma, sondern es ist ein föderatives Netzwerk. Theoretisch kann jeder einen Server aufsetzen, wenn er oder sie das möchte, und kann sich an dieses Netzwerk dranhängen. Und auf seinem Server gelten dann die Regeln, die definiert werden von der Person, die den Server betreibt. Das würde also dazu führen, dass niemals ein Elon Musk irgendwie hergehen kann und sagen kann, ich kaufe jetzt Mastodon, weil es geht einfach gar nicht. Also er könnte jeden einzelnen Server kaufen, das Geld hat er bestimmt, aber er kann den Idealismus der Leute nicht kaufen. Und der ist groß.
Und wer hat das gegründet?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Okay. Also das wäre was, was man wahrscheinlich auf Wikipedia nachlesen
kann. Ja, werde ich gleich nochmal recherchieren. Interessant.
Da hängen mehr dran. Also da gibt es inzwischen, arbeitet jemand, ich glaube, der kommt aus Kanada, an einer Alternative, die auch in dem gleichen Netzwerk funktioniert zu Instagram, wo es darum geht, Fotos zu posten. Das Tolle daran, finde ich, ist, dass man selber festlegt, was in seiner Timeline vorkommt und nicht ein Algorithmus entscheidet, das interessiert dich gerade, sondern in meiner Timeline ist halt genau das, was ich abonniert habe. Und es taucht nicht das auf, was ich geblockt habe, zum Beispiel. Und ich mag das sehr, also diese Kontrolle zu haben und nicht mir von außen auferlegen zu lassen, das könnte dich jetzt aber interessieren oder das haben 30 Leute so wie du auch angeschaut oder so. Also, so, und das finde ich, das finde ich ganz gut. Da passiert immer mehr in diese Richtung, weil ich glaube, Marina Weisband hat vor einer Weile gesagt, irgendwie, die Feinde sind nicht die Antidemokraten, sondern die Feinde sind die Tech-Milliardäre, weil sie Meinungen kontrollieren können mit ihrem ganzen Einfluss. Und das ist nicht gut, einer Person so viel Kontrolle zu geben.
Überhaupt nicht. Das ist sowieso, ich meine, wenn wir uns die Welt gerade angucken, ich muss gerade selber, obwohl ich ja Journalistin bin, aber wirklich meinen Nachrichtenkonsum muss ich bewusst steuern gerade, weil ich es manchmal einfach nicht mehr aushalte, was passiert, ja? Und was für Menschen eine Macht über eine Nation haben, wie unverantwortungsvoll die sowieso umgehen, wie kann das sein? Wie konnte es dazu kommen? Ich muss wirklich manchmal, ich halte das manchmal einfach nicht aus, also jetzt rein menschlich, wie das passieren kann. Aber klar, jetzt kommt noch dazu, dass es Menschen gibt, die so unglaublich reich sind wie Elon Musk und Twitter gekauft haben, jetzt benutzen, um auch noch Menschen zu manipulieren in ihrer Meinung, ihren Handlungen. Wenn man dazu seine Technologie jetzt nimmt mit den Autos, wo er wahrscheinlich auch super Möglichkeit hat, die Leute abzuhören, was sie in ihren Autos erzählen, wo sie hinfahren etc. Wenn man das alles irgendwie so schön zusammenspinnt, da kann schon was sehr Gruseliges raus werden.
Ja.
Viele Menschen merken das noch nicht mal, ne? Also sie benutzen diese Plattformen ohne das Wissen, geben ganz viel von sich preis und keine Ahnung. Ich glaube auch, dass das irgendwann heftig zurückfeuern wird.
Also ich glaube, wir sind gerade so ein bisschen in so einer Zurückfeuerphase, weil wir sehen, welche Meinungen gepusht werden können. Also keine Ahnung, auf TikTok gibt es seit einer Zeit diesen Trend der Tradwives, also traditionelle Frauenbildern, so wie wir, und das ist, finde ich, lustig daran, so wie Menschen sich heute vorstellen, wie es in den 50er und 60er Jahren im letzten Jahrhundert war, aber es war ja gar nicht so, sondern das ist so eine idealisierte Vorstellung. Und plötzlich fangen junge Frauen und Mädchen an zu denken so, ja, aber ich könnte ja für meine Familie zu Hause sorgen. Und ich finde es super gruselig, weil damit verschwinden Frauen von der Bildfläche. Klar. Wenn man zu Hause sitzt und sich um Kinder und Familie kümmert, dann wird man nicht Bundeskanzlerin, um es mal ganz platt zu sagen.
Ja, richtig.
Weil dann ist man aus der Öffentlichkeit weg. Und dann überlässt man im Zweifelsfall dem Ehemann oder einer männlichen geprägten Gesellschaft das Sagen. Und da waren wir lange und das ist nicht gut.
Nee, ist nicht gut. Aber auch da, also das wäre mal so interessant, da zu recherchieren, wer hat diese Tradwife Kampagne quasi ins Leben gerufen. Ne? Und je mehr, je nachdem, in welcher Bubble man ist, je mehr man Beispiele sieht, auch die sind ja so hübsch und die hat ja so eine tolle Frisur und ach Mensch, kocht die toll. Also ich meine, das kann zu Ideen führen halt so. Ne? Aber das ist ja ein Gesellschaft, also das ist ja eine gesellschaftliche Entwicklung, die im Widerspruch steht zu allem, keine Ahnung, MeToo-Kampagnen, Quoten, Gleichheits-, Gleichstellungsmöglichkeiten, also wo man die Frauen wieder hinbringen will, um die Gesellschaft zu verändern. Das ist ganz bewusst ein Gegenstrom, ne? Also ja. um sie ja, wieder, genau. Um Frauen wieder klein zu halten und zu Hause zu halten. Und auch da, diese Manipulationsmöglichkeiten finde ich wirklich sehr, sehr heftig. Ich frage mich manchmal, die Männer, die das, ich unterstelle, dass es Männer sind, die das ins Leben rufen. Wie viel Angst müssen die vor uns Frauen haben, dass sie uns doch so sehr zu Hause halten müssen? Also die Angst muss groß sein, sonst würde man sich wahrscheinlich da viel nicht so viel ausdenken.
Ich weiß gar nicht, ob die so viel Angst vor Frauen haben. Ich fürchte, es geht rein um den Machterhalt. Die haben Angst, Macht und Einfluss zu verlieren.
Natürlich.
Und das ist egal, ob es jetzt Frauen oder Menschen vom Mars sind oder Menschen, die eine andere sexuelle Ausrichtung haben oder so. Alles, was nicht in das Schema passt, wird quasi weggedrückt und weggebissen, weil das darf nicht sein. Und ich finde es super spannend, dass gerade so diese Bubble um die Tradwives, aber so grundsätzlich diese konservativen Bubbles, die übersehen mit einer grandiosen Blindheit ihre eigenen Widersprüche. Und also bei den Tradwives zum Beispiel, es gibt Tradwife-Darstellerinnen im Netz oder auf TikTok, die machen da Videos mit. Die verdienen unglaublich viel Geld damit, weil die verdienen ja mit an den Werbeeinblendungen und so weiter. Hm? Die sind also eigentlich gar keine Tradwives, weil sie nicht zu Hause sitzen und das Hausmütterchen machen, sondern eigentlich sind das Großverdiener. Das sind ganz normale Influencer. Und eigentlich sind sie genau das Gegenteil von dem, was sie propagieren. Mhm. Und dieser Bruch ist aber, der wird übersehen an dieser Stelle.
Stimmt.
Und das ist bei ganz vielen so. Ja. Also.
Was mich persönlich immer aufregt, ist, dass dann immer die... Also jetzt, wenn wir zum Beispiel um Verbreitung von, also Fake News verbreiten sich viel schneller als dröge Wahrheiten, in Anführungsstrichen. Diese ganzen Sachen, dass man immer, ist der Algorithmus, tut mir leid. Können wir gar nichts für, weil ist der Algorithmus. Aber dieser Algorithmus wurde ja programmiert. Also mir fehlt die Möglichkeit, da tatsächlich jemanden Verantwortlichen für zu finden. Das regt mich immer total auf, ist der Algorithmus. Aber den kann man doch auch ändern. Es könnte doch auch ein Algorithmus sein, der schnell auf Wahrheit prüft und diese Sachen verbreitet, anstatt den Scheiß.
Aber ich glaube, das ist genau das Problem. Schnell auf Wahrheit prüfen funktioniert nicht so super. Deswegen, also diese Aussage, man muss die AfD inhaltlich stellen, finde ich saudämlich, weil die produzieren in so kurzer Zeit so viel Unsinn, dass man gar nicht hinterherkommt mit Prüfen. Ja. Wenn sie kontroverse Aussagen in den Raum stellen, alle regen sich darüber auf, hat man sofort eine Messzahl. Ja. Oh wow, super Aufregung. Ja. Und damit können wir es nach oben feuern. Mhm. Und ich weiß es nicht genau. Also es ist vielleicht ein bisschen Medienbashing, weiß ich nicht. Aber so diese Verantwortung von Medien, nicht der Aufmerksamkeit und der Aufregung zu folgen,
gebe ich dir voll recht.
Sondern den Fakten und der Wahrheit, also was immer Wahrheit ist, es ist ja auch ein schwieriger Begriff so, aber dieser Spur zu folgen, ist schwieriger, aber wäre der ehrlichere Weg.
Wäre der ehrlichere.
Nur damit lässt sich wenig Geld verdienen. Das ist, glaube ich, das Problem. Und Medien sind immer noch...
Ja, auf jeden Fall. Also definitiv, wenn man an Werbung etc. denkt, aber es gibt ja auch die Öffentlich-Rechtlichen, auch da denke ich, springen wir zu oft über die Stöcke. Also man kann es ja auch einfach nicht stattfinden lassen. Hm. Ja? Einfach nicht darüber berichten. Hm. Das ist auch eine Möglichkeit, da ein anderes Bild darzustellen. Aber das stimmt schon. Das stimmt schon. Ich finde es wirklich schwierig. Also die Möglichkeit der Berichterstattung ist, jeder kann das selber machen, jeder kann irgendwas raushauen, dann ist es draußen und es zu prüfen und zu recherchieren und nachzuchecken, das dauert. Und bis man dann sagen kann, die Fakten und so stimmen nicht, sind schon drei weitere Lügen wieder rausgehauen. Genau. Ich weiß aber zum Beispiel, dass Korrektiv gerade an einer Kombination arbeitet aus KI, aber in Kombination mit Menschen, kann man das sagen, das ist eine KI, an der die gerade arbeiten, die Fake News im Netz entdecken soll. Und es soll in Zusammenarbeit mit in großen Städten, ich weiß nicht, ab 500.000 Einwohnern, sollen jeweils in jeder Stadt dann 2 Menschen sitzen, die die Fakten schnell checken und dann zusammen mit der KI innerhalb von wenigen Stunden die Sachen richtig stellen, wenn es Fake News waren. Und so will man versuchen, es geht aber nur in Kombination, weil du musst ja jemanden noch anrufen oder bei der Polizei checken oder wie auch immer ist das wahr, in Kombination zwischen KI und Mensch. Und so will man versuchen, mit dieser Methode das Internet fakefreier sozusagen zu bekommen. Sind noch dabei, es ist noch nicht, kommt noch nicht, aber da wird dran gearbeitet und das ist schwierig. Also auch wenn wir nochmal zurückkommen auf junge Menschen. Jetzt Menschen wie wir haben Beruf, wir haben Lebenserfahrung, wir haben schon viel mehr Wissen, wo man einfach weiß, wenn ich was sehe, es kann nur Quatsch sein. Ja, der Eiffelturm brennt jetzt gerade nicht oder wie auch immer. Ne? Mhm. Aber junge Menschen, denen fehlt das Wissen. Die wissen erstmal, und denen fehlt das Wissen, das Background-Wissen und die Bereitschaft, einem Video zu glauben, weil man es ja in Bild und Ton sozusagen sieht, ist vielleicht auch größer. Ich finde, da ist auch eine riesengroße Gefahr, die noch weiter gedacht vielleicht dazu führen kann, irgendwann, dass wir gar keinem Foto oder Video mehr glauben können, weil man nicht wirklich weiß, ist es echt oder nicht. Ich finde, das ist auch so eine Sache, die mir gesellschaftlich Angst macht, weil normalerweise funktionieren wir so, pass auf, es gibt einfach so ein paar grundlegende Wahrheiten, ja, 1 + 1 = 2, wenn jetzt jemand sagt, 1 + 1 = 5, dann wirst du sehr wahrscheinlich wissen, das stimmt nicht, aber mit ganz vielen anderen Sachen passiert das ja gerade, ne? Also fast jeder Satz, der den Trump äußert, stimmt ja nicht, haut die einfach raus. Ja, letztens habe ich auch, damit musste ich auch so lachen, da war er in Rom. Und hat eine Pressekonferenz gegeben, die war live und es gab eine Simultanübersetzerin neben ihm, die dann Englisch-Italienisch übersetzt hat. Und er wurde zum Verhältnis zwischen den USA und Italien gefragt. Und er holt aus und sagt, dass Italien und die USA immer schon Freunde waren, sogar schon im frühen Rom. Und die Übersetzerin, der fallen fast die Augen raus. Weil, kurzer Einschub, da gab es Amerika noch gar nicht.
Also ja schon, aber nicht, ja, aber also nicht, in nicht diesem, als bekannten Teil nicht, der nicht, Welt.
Genau, also wie kann das sein? Aber der haut einfach so Sachen raus und wenn du die erstmal so konsumierst, alles klar, cool, die sind ja so lange Freunde schon, ne? Also schön. Also ja, das ist einfach Blödsinn, ne? Und das kann man ja nicht alles immer wissen. Also für junge Menschen, glaube ich, ist diese Art der Manipulation gerade schon schwierig zu durchschauen. Nicht nur für junge Menschen, aber gerade auch für junge Menschen. Macht dir das manchmal Sorgen oder denkst du, wir kriegen das schon irgendwie wieder hin?
Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so ist. Ich glaube, wir trauen manchmal den jungen Menschen zu wenig zu. Mhm. Also wir Alten, ich zähle mich jetzt wieder zu den Alten, ne? So, weil wir sie für jung und naiv und hilflos in dieser Welt halten. Mhm. Und ich glaube, wir vergessen manchmal, dass die sind ja aber in dieser Welt groß geworden. Mhm. Der Fake News, der Fake Accounts, der Fake Filter auf Instagram und so weiter. Und eigentlich wissen die das. Das klappt manchmal nur nicht, dass dieses Zurückschwenken in diese Metaebene, warte mal, kann das überhaupt sein, wirklich rechtzeitig anspringt. Dafür sind sie wahrscheinlich dann wirklich zu unerfahren, um das permanent mitlaufen zu lassen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass die ein ganz gutes Gefühl dafür haben, was fake ist und was nicht fake ist.
Okay.
Genau, da habe ich relativ viel Vertrauen. Ich glaube manchmal, ich möchte meine Eltern jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube, meine Eltern sind manchmal die überforderter mit der Situation sind.
Ja, das würde ich auch sagen bei meinen Eltern.
Mhm. Weil sie einfach keine Erfahrung in diesem System, soziale Medien, diese aktuelle Medienwelt haben, sondern weil die immer noch glauben, wenn die Tagesschau das sagt, dann ist das schon richtig. Mhm. So, oder wenn das in der Zeitung steht, dann ist das schon richtig. Ja. Ist ja gedruckt.
Genau.
Und ich glaube, wir alle wissen, die Zeitung schreibt auch mal Müll. Und gerade so Zeitungen mit 4 Buchstaben im Namen drucken, müssen regelmäßig Klarstellungen drucken, weil sie öfter mal daneben greifen. Mhm. Also so auch journalistisch daneben greifen.
Ja.
So. Ja.
Das stimmt. Da ist wirklich eher, die kommen, meine Eltern auch, die kommen aus einer Generation, wo man einfach, der Mann im Anzug, der ist seriös sozusagen, ja, dem kann man glauben. Genau. Und ich habe das Video gesehen, das muss ja stimmen. Also das macht mir aber Hoffnung, dass du das sagst. Dass wir vielleicht den Jugendlichen, den Kindern zu wenig zutrauen. Auf der anderen Seite denke ich, schade, weil sie müssen misstrauischer aufwachsen als wir wahrscheinlich, ne?
Ja, glaube ich auch. Also ich habe da noch ein tolles Beispiel dazu, weil wir ihnen ja nicht so viel zutrauen. Wahrscheinlich, du erinnerst dich auch, es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Es war das erste Video von Rezo, was einen sehr ernsten Hintergrund hatte. Mhm. Und ich glaube, er begann es mit, es ist Zeit für so ein Video. Mhm. Und inhaltlich hat ihn eigentlich niemand angreifen können, weil das war sauber recherchiert, er hat sauber Quellen angegeben. Für einen Nicht-Journalisten war das, glaube ich, wirklich eine 1A-Arbeit. Mhm. Mhm. Angegangen wurde er, weil er blaue Haare hatte, weil er eine Sprache gesprochen hat, die viele irgendwie als Jugendsprache und nicht fachmännisch genug irgendwie hatten. Und das finde ich spannend, weil das erlebe ich auch. Ich bin auch so ein Berufsjugendlicher, obwohl ich schon ganz schön alt bin irgendwie. Und ich benutze auch Sprache, die in meinem Alter wahrscheinlich von ganz vielen nicht als angemessen einsortiert wird. Und dann sackt man so durch in der Hackordnung, weil man eine Sprache benutzt. Und letztendlich, finde ich, muss es eigentlich egal sein, wie man etwas sagt. Wenn das, was man sagt, irgendwie korrekt und belegbar ist, dann ist das egal, wie ich es sage. Und ob ich es jetzt im sauberen Hochdeutsch oder im gebrochenen Deutsch sage, spielt dann auch keine Rolle, weil es ist und bleibt wahr. Mhm. Oder zumindest Stand der Wissenschaft oder so. Mhm. Und das fand ich ganz spannend. Also gerade wie so alte weiße Männer, wie ich, darauf reagiert haben, so im Großen und Ganzen.
Stimmt, ja.
Ja, und er hat ja inzwischen so ein paar solche Videos gemacht. Und ich glaube, er selber sagt ja, man muss sich das auch leisten können als YouTuber, weil es ist nicht monetarisiert gewesen damals, glaube ich. Er hat dafür keine... Das sind ja auch so rechte Erzählungen, er hat dafür Geld gekriegt und so, aber ich glaube ihm da eher als der rechten Bubble, die sagt.
Ja, Recherche kostet Zeit.
Ja.
Das kostet Zeit, deswegen ist das, man muss anrufen, man muss nachlesen, man muss vielleicht einfach auch in echt irgendwo hingehen, mit Leuten sprechen, das ist eine Recherche. Dann kann ich sagen, ich habe das wirklich recherchiert, so ist es. Ich habe es so gesehen und mit Leuten gesprochen, Augenzeug. Aber irgendein Käse raushauen ist einfach, kann jeder machen. 1000 Mal am Tag.
Ja.
Vielleicht nochmal zum Schluss. Also du gibst mir Hoffnung, indem du mir sagst, meine Befürchtungen stimmen vielleicht gar nicht. Oder deine Erfahrung sagt dir, dass meine Befürchtungen nicht stimmen, was ich super finde. Der Preis ist dieses Misstrauen. Aber gut, kritisch denken ist nicht schlecht. Es ist jetzt nicht Leichtigkeit, aber wenn die Kinder und Jugendlichen wissen, wie sie mit diesen Sachen hier umzugehen haben, sich selber zu schützen, Daten zu schützen, dann müssen sie halt auch einfach kritisch sein und vorsichtig sein. Aber was würdest du jetzt nochmal Eltern mitgeben wollen, die sich Sorgen machen? Sollen sie eher entspannt sein? Was würdest du sagen? Oder sollten Eltern vielleicht lieber noch mal mehr sich mit diesen ganzen Sachen auseinandersetzen, weil die Jugendlichen machen das sowieso schon, wissen da eher Bescheid. Was würdest du sagen?
Also ich würde ich fange mal bei den Jugendlichen trotzdem noch an, als Ergänzung zum Letzten irgendwie.
Ja.
Den Jugendlichen würde ich tatsächlich raten, seid nicht nur kritisch einer bestimmten Gruppe gegenüber, sondern seid allen kritisch gegenüber, auch denen, die ihr für die Guten haltet, weil die Guten sind oft genug schon von ihrem Thron gefallen oder gestoßen worden, weil sie vielleicht doch gar nicht so gut sind. Und Aufmerksamkeit macht etwas mit Menschen und macht und Macht ist immer korrumpierend.
Ja.
Und den Eltern, ich würde den Eltern wirklich raten, also wenn sie jugendliche Kinder haben, ist das schwer, noch einzusteigen. Aber gerade mit kleineren Kindern dabei zu sein und gemeinsam mit denen die digitale Welt zu entdecken. Weil ich habe manchmal das Gefühl, die Eltern sagen so, ja, ich habe da keine Ahnung von. Und ich denke immer, ihr müsst gar keine Ahnung davon haben, weil ihr seid die, die Lebenserfahrung haben und die Kleinen sind die, die Mut haben. Und gemeinsam seid ihr das perfekte Team für das Internet. Ihr könnt alles gemeinsam erforschen und miteinander besprechen. Und dieser Austausch, wir haben ganz am Anfang schon gesagt, dieser Austausch ist das, was so wertvoll ist eigentlich. So, die Kleinen lernen von den Großen und die Großen lernen von den Kleinen. Und so diese Diskussionen auch, also vielleicht für die Älteren so Diskussionen über Politik gerade führen oder über Dinge, die in der Welt passieren. Der Wandel, der gerade passiert, der ist für viele beängstigend und ich muss zugeben, für mich auch.
Ja.
Und trotzdem glaube ich, es ist nur ein Zwischenhoch. Es wird weiter in die richtige Richtung gehen. Also es würde mich sehr wundern, wenn wir nochmal wieder von vorne anfangen.
Ich hoffe nicht. Das ist ja auch so etwas. Wir haben es ja auch alles schon gesehen. Es ist ja schon dokumentiert worden. Es gibt ja schon vom Zweiten Weltkrieg und so Bildmaterial. Also es ist ja passiert. Aber trotzdem wird es verneint, wird es versucht umzudrehen, wird den Leuten, also diese Lügendusche, die ist einfach so stark, da kommt so viel raus, ja. Das ist einfach wirklich heftig.
Ja, aber ich denke immer, also das ist ein bisschen so wie in der Physik, ne? Ein Impuls in eine Richtung hat immer einen Gegenimpuls zur Folge. Und wir kriegen halt gerade Gegenimpuls aus ganz vielen Richtungen. Und dazu gehört dieser Rechtsruck, die Diskussion, auch diese Narrativverschiebung nach rechts. Plötzlich sind Dinge wieder sagbar, die ich völlig unsagbar finde, weil es einfach überhaupt nicht geht. Aber auch so antifeministische Strömungen, die plötzlich mit diesem Rechtsruck wieder stark werden. Frauen als Tradwives zu Hause, als idealisiertes Bild. Und das ist blöd, wenn wir das alle mit uns machen lassen. Und ich glaube, wir sollten einfach gegenhalten. Also nicht mit den gleichen Mitteln, wie es die Rechten tun, mit Lügen und mit Druck und mit Gewalt, sondern einfach, nee, lass ich nicht mit mir machen. Mhm. Ich lass mir den Mund nicht verbieten, ich rede weiter. Mhm. Solche Sachen irgendwie. Und ich finde, das könnten Familien auch durchdiskutieren. Ich bin auch in einer konservativen Familie groß geworden. Und ich glaube, mit ganz vielen Positionen, die ich halte, haben meine Eltern extreme Schwierigkeiten. Und trotzdem reden wir inzwischen wieder über Politik. Es gab Zeiten, wo das nicht gut funktioniert hat. Mhm. Aber inzwischen habe ich so Seiten wie das Korrektiv oder jetzt fällt mir der Name nicht ein. Volksverpetzer zum Beispiel ist eine Seite, die ganz stark irgendwie immer wieder Aussagen von der rechten Bubble ins Verhältnis setzt.
Ja.
Das kostet Zeit und das kostet Arbeit.
Aber es ist spannend. Ich weiß, dass ich auch, es hat ja auch alles mit Corona so angefangen, dass plötzlich Menschen gesagt haben, auch aus dem eigenen Umfeld, plötzlich mit Thesen irgendwie auf die vermeintlich Wahrheiten waren. Das war so anstrengend. Das ist so anstrengend geworden, die Unterhaltung mit diesen Menschen. Ne? Und das ist bis heute, dass ich mir auch manchmal so wirklich in meinem Handy eingespeichert habe, in den Notizen, Argumente, wenn das wieder kommt und so, weil auch da, dir wird sowas vor die Füße geworfen und im Moment, da muss ich erstmal lesen, bevor ich dir was gegen sagen kann, so halt. Ne? Und das ist ja so anstrengend. Aber es ist schön und das ist auch, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Wir müssen miteinander im Gespräch bleiben, weil natürlich kann auch mal, aber bei mir auf jeden Fall so, dass ich bei manchen Menschen gesagt habe, ich kann die Energie nicht aufwenden, kann mich mit denen nicht treffen, weil das bringt ja gar nichts. Leider, also die Argumentation, wie sie normalerweise passieren würde, findet ja kein Gehör. Ne? Und dann sind ja manche
ganz im Gegenteil vielleicht sogar.
Genau.
Die Argumentation, also die logische Argumentation treibt diese Menschen noch weiter in so eine Gedankenbubble, die in sich völlig Inkonsistenz, aber abgeschlossen ist.
Genau.
Irgendwie so.
Also das ist wirklich, das ist schlimm und auch anstrengend. Aber wenn ihr, wenn du jetzt in deiner Familie wieder über Politik sprechen, und das kann ja auch dann sehr fruchtbar sein, wenn man unterschiedliche, dazu ist ja auch Politik ja eigentlich auch da, dass man diskutiert und dann vielleicht das Beste, die beste Möglichkeit findet. Das ist gut, das ist ein guter Punkt. Ich sage Dankeschön. Wir könnten noch weiterreden, weil das ist, das hat hier, das, da gibt so viele nochmal extra Themen, die man, die man besprechen könnte in diesem ganzen Kontext. Aber was ich mitnehme, vielleicht nochmal. Ganz grundsätzlich jetzt für den Hausgebrauch. Es gibt Alternativen zu WhatsApp. Wir haben von Signal, von Threema gehört, also Threema, wenn man dieses Threema nicht aussprechen kann. Mastodon als Alternative für X und Twitter. Wir haben darüber gesprochen, dass man seine Einstellungen schon auch privat machen kann. Das kann man nutzen, indem man eben nur eine Gruppe informiert, aber halt auch sich schützt, wenn Leute kommen, die man nicht in seinem Wahrnehmungskreis da haben will. Da gibt es Möglichkeiten, aber ganz grundsätzlich sind wir eigentlich wieder auch nicht nur bei digitalen Tricks, sondern wir sind bei dem Bewusstsein, dass wir fördern müssen, was ein Bild bedeuten kann, also darf ich ein Bild von jemand anderem machen, ein Foto, darf ich es veröffentlichen, dass man diese Wahrnehmung schärft, also was das bedeutet, schon bei kleinen Kindern und auch grundsätzlich, wie ihr auch in eurer Familiengruppen, wahrscheinlich WhatsApp-Gruppen damit umgeht, wo der Opa das wieder noch verteilt oder so, also da muss man sich einfach, man muss sich da bewusster werden, es ist nämlich nicht, wie du gesagt hast, von Handy 1 zu Handy 2, leider nicht, es macht viele Kurven im Internet und da haben wir leider keine Handhabe. Ganz lieben Dank für deine
Total
Zeit.
Total gerne.
Euch lieben Dank fürs Zuhören. Ich werde einige Infos noch in die Shownotes packen, dann könnt ihr euch dann nochmal in anderen Weisen schlau machen oder nochmal euch Infos holen. Vielleicht denkt ihr wirklich mal über einen anderen Messenger-Service nach. Und wenn ihr und eure Familie das teilt, dann sind das ja schon wieder mehr und dann kann man vielleicht andere davon inspirieren. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Wäre eine gute Idee. Ein guter Impuls. Also danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, sagt es bitte gerne weiter. Schreibt es in die Kommentare oder verteilt ein paar Sternchen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch. Und jetzt erstmal einen schönen Tag, einen schönen Abend, egal wo ihr uns hört. Und bitte niemals vergessen, vor allem ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis dann, tschüss.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.